Herzlich willkommen zu unserer vierten Veranstaltung der Ringvorlesung Politische Krisen und ihre Herausforderung. Es ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von der Universität Erfurt und der Fachhochschule Erfurt. Wir hatten letzte Woche einen sehr spannenden Vortrag zum Thema Das Schweigen der liberalen Theorie. Und diese Woche bin ich sehr froh, dass wir Dr. Miriam Meyer bei uns zu Besuch haben. Sie hält einen Müller, Entschuldigung. Das ist der schlimmste Fehler, den man nie machen dürfte. Entschuldigung, Müller, Dr. Müller. Und sie hält heute einen Vortrag, Einfache Antworten in einer Welt der Krisen, über Erfolg und Grenzen des islamischen Staates. Sie ist tätig als Wissenschaftlerin am Hamburger Institut für Sozialforschung und arbeitet dort unter anderem in den Projekten Makrogewalt und Religion, Ideologie und Gewalt, Institutionalisierung des islamischen Staates? Ihre Arbeitsschwerpunkte sind internationale Beziehungen mit dem Schwerpunkt in Ost und Mittel und im Nahen und Mittleren Osten, Außen- und Sicherheitspolitik, politische und religiöse Ideologien und State- und National Building. Sie hatte verschiedene Lehrtätigkeiten inne an verschiedenen Universitäten in Berlin, unter anderem an der Freien Universität Berlin und auch an der Universität in Victoria University in Kanada, wo sie zuvor auch studierte. Sie selbst hat in Kooperation mit der FU Berlin und der Victoria University Kanada promoviert, also an beiden Universitäten. Aktuell hat sie auch eine Lehrposition inne an der Leuphana Universität in Lüneburg. Dann möchte ich noch auf zwei ihrer aktuellen Werke hinweisen. Sie hat sämtliche Veröffentlichungen zu ihren Arbeitsschwerpunkten. Aktuell herausgekommen ist das Der Wegweiser Syrien-Irak. Das ist eine Veröffentlichung der Bundeswehr. Dort hat sie zwei Themen veröffentlicht, einmal zum Thema Syrienkrieg und die Terrorgruppe Syrien und Irak, Terroristengruppen in Syrien und Irak. Das ist also eine Informationszeitschrift, die die Soldaten bekommen, die dann in die Auslandseinsätze gehen. Ein anderer interessanter Artikel ist der, auf den Herr Lutz aufmerksam wurde und deswegen Frau Müller eingeladen hat. Das ist die Beilage zum Parlament, die mit einem Artikel Terrorismus. Gut, es wird wieder so sein wie jedes Mal bei unseren Veranstaltungen. Sie haben eine Stunde Zeit, dem Vortrag zu lauschen. Und dann wird es die Möglichkeit geben, eine halbe Stunde Fragen zu stellen und in die Diskussion zu treten. Vielen Dank, dass Sie hier sind und herzlich willkommen, Frau Dr. Müller.
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Bevor ich Sie von Erfurt aus ein bisschen weiter weg entführe, möchte ich erstmal Ihnen allen sagen, wie sehr ich mich freue, dass ich in Ihrem Rathaussaal heute sprechen darf. Es ist ein wunderschöner Saal und ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier in Erfurt bin. Ich selbst stamme aus dem Vogtland, was ja gar nicht so weit von hier ist. Das heißt, wenn ich aus Hamburg hierher komme, habe ich natürlich schon ein bisschen Heimatgefühle und freue mich, dass ich den Abend hier verbringen darf. Ja, sollten Sie sich meinen Namen heute Abend nicht merken, das ist nicht so schlimm. Hauptsache, Sie merken sich, worum es heute Abend geht. Denn es geht um etwas, was uns letzten Endes alles betrifft, das Gefühl, dass wir heute in einer Welt der Krisen leben. Sie alle verfolgen regelmäßig nämlich an die Nachrichten, sonst wären Sie nicht hier, außer vielleicht, wenn Sie einen Schein machen müssen an der Universität Erfurt. Wir befinden uns mitten in der Offensive auf Mosul. Und immer wieder zwischen anderen Nachrichten, die uns erreichen, kommt es darauf zurück, was wird dort unten passieren. Die Offensive auf Mosul, dort haben sich verschiedene lokale Kräfte zusammengetan, um den islamischen Staat zu entmachten, sein Territorium ihm zu entreißen. Gleichzeitig findet hier eine Koordination mit einer Offensive auf die Stadt Raqqa in Syrien statt. Und man hofft, dass man so dieses selbst erklärte Kalifat zerschlagen wird. Der Stern islamischer Staat scheint im Augenblick im Sinken begriffen. Warum die Bedrohung, die allerdings von dieser Gruppe und der gesamten Bewegung ausgeht, damit noch nicht gebannt ist, das wird nur eines meiner Themen heute Abend sein. Denn der Aufstieg der Gruppe war weit weniger plötzlich, als uns das viele Medienberichte, wie wir sie hier lesen konnten, haben glauben lassen. Die Gruppe selbst und die Konflikte in der Region waren schlichtweg für Europa auf dem Radar zu weit weg zu dem Zeitpunkt. Und vergleichbar mit der Eskalation des Bürgerkrieges in Syrien hat es eigentlich erst was sehr, sehr Aktuelles gebraucht, dass es in unser Bewusstsein gedrungen ist. Dazu aber später mehr, weil wir sind gerade bei Syrien gewesen. Syrien steht heute wie kaum ein anderer Konflikt der letzten Jahre für das Thema dieser Ringvorlesung. Ein Bürgerkrieg, der eine Krise ist der Diplomatie, der Kooperation und der Weltgemeinschaft. Eine Krise der Ethik, der Werte, der gefühlten Sicherheit auch hier im eigenen Land. Ein Thema, dem sich meine Kollegen und ich seit einiger Zeit in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt, aber auch im Austausch mit dem Bundesministerium für Verteidigung und der Bundeswehr widmen. Für Frank-Walter Steinmeier, jetzt gerade wieder aktuell in den Nachrichten, ist in diesem Jahr die Welt aus den Fugen geraten. Er fasst damit vor allem das Lebensgefühl einer Generation, auch einer Politikergeneration zusammen, die nach der Euphorie des Kalten Krieges, nach der Euphorie des Endes des Kalten Krieges vom Global War on Terror und der Finanzkrise eingeholt wurde. Anstatt des von Francis Fukuyama prophezeiten Endes der Geschichte und einer Welt der unangefochtenen Dominanz der liberalen Demokratie erleben wir heute den Verlust der gefühlten Beherrschbarkeit einer immer komplexer werdenden Welt. Nicht zuletzt die Entscheidung des US-amerikanischen Wahlvolks am letzten Dienstag und die europäischen Reaktionen zwischen Schock der Mehrheit und Freude am rechten Rand und wir hoffen einer Minderheit sind Symptome einer neuen Unsicherheit. Ob nun in den USA oder auch Europa, innenpolitisch wächst die Sehnsucht nach verständlicheren, aber dann meist viel zu schlichten Antworten. Die Verbindung zur internationalen Politik ist dabei frappierend evident. Eine alte Ordnung ist weggefallen, aber eine neue ist nicht an ihre Stelle getreten. Wir leben in einer Welt auf der Suche nach Ordnung, bemerkt Steinmeier in der gleichen Rede und mag sich hier wohl auch auf ein Buch von Ralf Dahrendorf beziehen, wenig beachtet, 2003 veröffentlicht, Suche nach einer neuen Ordnung. Die globale Systemordnung mit Regeln, die unausgesprochen für alle gelten, scheint derzeit in Auflösung begriffen. Dabei nimmt in diesem Prozess der Neuordnung der Welt bislang keinesfalls die Anzahl der Konflikte in der Welt zu. Im Gegenteil. Doch entziehen sie sich mehr und mehr der Krisen, den bewährten Lösungsmechanismen. Heute erfolgt mehr Austausch in immer weniger Zeit als noch vor 20 Jahren. Und durch die immer weiter zunehmende globale Verflechtung von Wirtschaft und Politik haben regionale, manches Mal gar lokale Krisen unvorhersehbare Auswirkungen. Für diese neue Sensitivität, diese Übertragung auf Distanz der regionalen Krise, ist gerade der Bürgerkrieg in Syrien ein herausragendes Beispiel. Eine Krise, deren Eskalation ab 2011 auch Europa und Sion Europäer noch beschäftigte, aber später dann grundlegend erschütterte. Erst nämlich mittelfristige Übersprungs-Spillover-Effekte führten dazu, dass die Krise Deutschland und Europa erreichte. Wir denken alle an die Bilder vom letzten Jahr, als die Flüchtlingsströme Europa erreichten zum einen, aber auch zum anderen, wie plötzlich junge Menschen, ob nun auf kurdischer Seite oder auf Seiten des Islamischen Staates, beschließen, sich in diesen Kampf einzumischen. Erweitern wir dann noch den Blick auf Syrien als Region Richtung Nordirak und das irakisch-syrische Grenzgebiet, wird deutlich, dass das Konflikt- und Gefahrenpotenzial für die deutsche und europäische Außenpolitik wie Sicherheitspolitik sehr, sehr viel größer ist, als man anfangs angenommen hatte. Und längst hätte das Thema früher angegangen werden müssen, wohl nicht erst im Sommer 2014 mit der Operation Inherent Resolve, die heute noch andauert. Leider werden wir zu dem Thema nicht ganz ins Detail gehen können, aber ich werde immer wieder auf den Konflikt selber zurückgehen, denn diese Faktoren sind die zentralen Erklärungsfaktoren für den militärischen Erfolg, die Profilierung innerhalb der globalen Bewegung des dschihadistischen Salafismus und den Charakter der Gruppe Islamischer Staat. Und so sind wir beim eigentlichen Thema des heutigen Abends angekommen. Einfache Antworten in einer Welt der Krisen über Erfolg und Grenzen des Islamischen Staates. Ich werde heute mit Ihnen über die möglichen Gründe für den durchschlagenden Erfolg des Kalifatsprojektes und der Gruppe dahinter, Adawlat al-Islamiyya, reden, aber auch will ich versuchen, die Grenzen dieses Erfolges aufzuzeigen, die Reichweite der Idee vom Kalifat des Islamischen Staates und seiner Verwirklichung in Irak und Syrien. Erfolg kann in diesem Zusammenhang zweierlei bedeuten, so habe ich mir überlegt. Zum einen Outcome-Erfolg. Sehr konkret hat die Gruppe ihre Ziele erreicht. Und zweitens Image-Erfolg. Wie steht diese Gruppe heute da? Die Marke Islamischer Staat hat eine Attraktivität und Anziehungskraft entwickelt, die man sich nicht hätte vorstellen können. Inwiefern sich diese beiden Perspektiven auf Erfolg gegenseitig bedingen, soll uns dann schließlich die Grenzen für den Erfolg Daeschs bzw. Islamischen Staates aufzeigen. Und beenden werde ich meinen Vortrag mit einem kurzen Ausblick darauf, was uns nach Mosul, nach Raqqa vielleicht erwarten könnte. Ja, da stehen wir nun und ich denke mir, ich habe nur 60 Minuten Zeit. Habe mir natürlich gut überlegt, wo soll ich da anfangen? Und ich dachte, manchmal hilft es schon sehr, sehr viel weiter, das Kind beim Namen nennen zu können. Eine kurze Begriffserklärung vorab soll uns deshalb gleich mitten hineinführen in die Ideenwelt und das Kalifatsprojekt. Denn der Begriff Islamischer Staat ist aus theoretischer, aber auch politischer Sicht äußerst problematisch. In meinen Arbeiten, aber auch in meinem Vortrag heute, werde ich den Begriff Daesh benutzen. Sie kennen ihn vielleicht daher, da ihn teilweise auch die Politik versucht hat zu verwenden. Abgesehen von Frankreich hat er sich nirgendwo im Westen durchgesetzt. Wir sprechen eher vom IS, international von ISIS. Also warum gerade Daesh? Schließlich ist das auch nur eine Abkürzung aus dem Arabischen. Adawlat al-Islamiyya, die Abkürzung davon Daesh. Aber es gibt hier noch eine weitere Bedeutungsebene und die ist entscheidend, warum ich diesen Begriff wirklich bei Weitem vorziehe. Daesh bedeutet im umgangssprachlichen Arabisch so viel wie Zertreter und Zerstörer. Und am Anfang hat die Gruppe sich sehr gern so genannt. Doch irgendwann haben sie festgestellt, dass das innerhalb des Kalifates gar nicht so gut ist. Seitdem ist der Begriff unter Strafe verboten und ich benutze ihn hier deswegen sehr, sehr gerne. Also ich möchte so die Gruppe bezeichnen. Der Begriff Islamischer Staat soll hingegen von mir allein für das Kalifatsprojekt verwendet werden. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Problem. Es tut mir leid, dass ich Sie da in diese Begriffswelt entführe. Aber das Argument, man würde, wenn man den Islamischen Staat auch so als einen solchen bezeichnet, ist meines Erachtens nicht stichhaltig. Grundsätzlich ist das ein recht oberflächlicher Fehlschuss aus westlicher Perspektive. Ja, die Gruppe versucht, auf dem von ihr beanspruchten Territorium staatstypische Strukturen aufzubauen. Aber Daesh selbst lehnt dezidiert das internationale Staatensystem, wie wir es kennen, und auch seine Regeln ab. Daesh will kein Mitglied dieses Staatensystems sein. Das selbsterklärte Kalifat präsentiert sich als Alternative zum modernen Nationalstaat und speist sich genau hier raus. Der Islamische Staat ist also kein Eigenname per se, sondern bezeichnet, und das ist an der Stelle wirklich spannend, ein zentrales Konzept des politischen Islams des 20. Jahrhunderts. Was ist also das Konzept Islamischer Staat, Adawlat al-Islamiyya? Mit Rückgriff auf die Schriften des religiösen Gelehrten Ibn Tamir, wir sind im 13. Jahrhundert, und des panislamischen Denkers Abu al-Maududi, ein Pakistani aus dem 20. Jahrhundert, entwirft der Chefideologe der Ikhwan al-Muslimin, das wird Ihnen was sagen, denke ich, die Muslimbruderschaft, deren Chefideologe Said Qutb entwirft eine Zeitdiagnose der Moderne für die muslimische Welt und formuliert ein spannendes revolutionäres Programm mit globalem Anspruch. Die Jahiliyyah, die Zeit der Ignoranz und Dunkelheit wie vor der Offenbarung Mohammeds, sei zurückgekehrt. Eine Dunkelheit, die allein durch eine islamische Avantgarde im arabischen Taliyya beendet werden könne. Eine Avantgarde nach den Salaf as-Saleh, den recht geleiteten Vorfahren, die den islamischen Staat errichten sollen. Dieser islamische Staat ist ein universales, religiös legitimiertes Konzept. Und keinesfalls ein Nationalstaat. Ein Konzept politischer Herrschaft und Governance, also von Regierung und Verwaltung, das das Leben in einem utopischen Gemeinwesen ermöglichen soll. ganz im Sinne von Eric Hobsbawms Invention of Tradition, also die Erfindung der Tradition, ist die Vorlage für dieses Gemeinwesen die Vorstellung von der Gemeinde Mohammeds in Yathrib, dem heutigen Medina. Gestaltet wird dieses Gemeinwesen entlang verschiedener Paradigma. Ad-Din wa Dawla meint die Einheit von Staatswesen und Din. Gemeint ist hier Religion, doch in einem viel, viel umfassenderen Sinne, nämlich die gesamte Lebensführung. Alle politischen, sozialen und religiösen Zusammenhänge werden hier verschränkt. Al-Hakimiyya, Gott ist der Souverän aller Belange der Lebensführung in diesem Gemeinwesen und als Quelle aller Autorität wird er jetzt letztverbindliche Regelsetzung und Durchsetzung und Entscheidungsmacht auf Gott zurückgeführt. Religiöse Praxis bedeutet nun nicht mehr allein die Verehrung Gottes, sondern auch Gehorsam gegenüber Gott, Al-Ubudiyya von Ibada, Anbetung. Macht und Autorität sind in dieser Logik göttlich und unteilbar. Ein kurzer Auszug aus Sayyid Qutubs Schrift Ma'alim fi Tariq Milestones. Es gibt keinen Gott außer Gott. Die Araber beherrschten ihre Sprache gut und erkannten, dass die Zuschreibung aller Souveränität auf Gott auch den Übergang aller Autorität für die Priester, Stammesführer, die Wohlhabenden und Herrscher auf Gott bedeutete. Und sie erkannten die wahre Bedeutung der Botschaft. La Allahu illallah, die Bedeutung angesichts ihrer Traditionen, ihrer Herrschaft und Macht. Und sie reagierten auf diesen Ruf, diese revolutionäre Botschaft mit maßloser Wut. Qutub leitet Al-Hakimiyya, die Souveränität Gottes vom Konzept des Monotheismus im Islam, Tauhid, ab, wie wir es auch im Glaubensbekenntnis der Shahada finden. Es gibt keinen Gott außer Gott. Tauhid meint im Islam zunächst nur die Einheit Gottes und ist entstanden vor allem in der Abgrenzung zum Christentum gegen das Konzept der Dreifaltigkeit. In der salafistischen Auslegung allerdings wird Tauhid sehr viel weiter gefasst und mit anderen Konzepten neu verknüpft, dazu aber später mehr. Allein durch die Errichtung eines islamischen Staates, so dieses Konzept also, könne die Souveränität Gottes auf Erden verwirklicht werden. Jetzt zurück zu unserer Gruppe Islamischer Staat, beziehungsweise nun Daesh, wie wir sie nennen wollen. Welche Rolle spielt das Konzept? Ich bemühe nun al-Baghdadi, den Sie möglicherweise aus den Nachrichten kennen, als den selbsternannten Kalifen Daeshs. O Muslime, glaubt nicht, dass der Krieg, den wir führen, allein der des Islamischen Staates sein kann. Vielmehr ist es der Krieg aller Muslime. Es ist der Krieg eines jeden Muslims aller Orten und der Islamische Staat ist lediglich seine Vorhut, seine Speerspitze. Er ist nichts weniger als der Krieg der Menschen des Glaubens gegen die Menschen des Unglaubens. Daesh beansprucht mit dieser Aussage innerhalb der Bewegung des dschihadistischen Salafismus, zu dem auch Al-Qaida gehört, nichts weniger als die Führungsrolle innerhalb dieser Bewegung. Und spätestens im Juni 2014 hatte die Gruppe ihre Agenda eindeutig offenbart. Wir klären hiermit die Muslime auf, dass ihnen mit dieser Erklärung des Khilafa die Pflicht auferlegt, dem Khalifa Ibrahim die Treue zu schwören und ihn zu unterstützen. Die Legitimität der Herrschaft aller Emirate, Gruppen, Staaten und Organisationen erlischt aller Orten mit der Expansion der Autorität des Kalifats und der Ankunft seiner Truppen. Mit Rückblick auf die konkreten Handlungen der letzten beiden Jahre können wir also zumindest die politischen Ziele der Gruppe auch gegenüber ihren unmittelbaren Konkurrenten klar benennen. Die Etablierung des Kalifats, die Konsolidierung und die fortwährende Expansion. Diese Karte, die Sie hier sehen, ist vom Hayat Media Center, dem Daesh-eigenen Media Center, veröffentlicht und hat für sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, Amüsement in den westlichen Medien gesorgt. Aber ich denke, es ist an Betracht dessen, was die Gruppe sich vorgenommen hat, doch zumindest ein bisschen ernst zu nehmen, wenn man sich ansieht, was diese Gruppe innerhalb weniger Jahre in einer Region wie Syrien und Irak hat anrichten können. Zwar teilen nun alle Gruppen der globalen Bewegung das Ziel der Errichtung eines Kalifats, das sich auf die gesamte Welt ausweiten soll, doch wurden bisher auf den von ihnen kontrollierten Territorien dieser Gruppen lediglich Emirate ausgerufen. Es hat also keine von ihnen den Anspruch auf das Kalifat und den Kalifatentitel erhoben, auch Al-Qaida nicht, zumindest nicht in dieser Form. Dennoch, beziehungsweise gerade wegen der Einbettung in eine globale Bewegung, ist Daesh leider mitnichten ein einzigartiges Phänomen, das sich nie wiederholen kann. Weder ist die Gruppe einfach aus dem Nichts aufgetaucht, noch wird sie nach Verlust ihres Territoriums wieder verschwinden. Warum dem so ist, wird klarer, wenn wir der Frage nachgehen, woher kam Daesh? Bis 2013 hatte Al-Qaida die unumstrittene Führung innerhalb der globalen Bewegung eingenommen. Doch dann kam Daesh. Die Verbindung zwischen den beiden Gruppen und ihre Unterschiede sind dabei entscheidend, um nachzuvollziehen, woher der Islamische Staat als Gruppe so plötzlich gekommen ist. Meine zentrale Hypothese an dieser Stelle lautet nun: Sowohl die Anbindung an die globale Bewegung über Al-Qaida als auch die lokale Einbindung im Irak waren die entscheidenden Voraussetzungen für den militärischen und politischen Aufstieg Daeshs. Denn nur die Kombination dieser beiden Voraussetzungen ermöglichte es der Gruppe, zwei kontextuelle Windows of Opportunity, also temporale und spatiale, ortsbezogene, Fenster der Gelegenheit für sich zu nutzen. Es handelt sich meines Erachtens hierbei um zwei revolutionäre Situationen, die in einem relativ kurzen Zeitraum über ein Jahrzehnt und relativ räumlicher Nähe zueinander entstanden. Ich verwende hier die Definition des Theoretikers Rod Ayer, dem zufolge eine Situation als revolutionär gelten kann, wenn sich eine gewaltsame Auseinandersetzung mit ungewissem Ausgang entfaltet, in der ein oder mehrere Sets von Herausforderern ein Gegenüber aus der staatlichen Macht zu verdrängen suchen und in diesem Zuge multiple Souveränitäten auf dem vormals unter einem souverän vereinten Gebiet ermöglichen. Somit sind die Windows of Opportunity in diesem Zusammenhang revolutionäre, spatial bestimmte Zeitfenster, die einer Gruppe mit revolutionärem Anspruch die Möglichkeit boten, lokal das Gewaltmonopol zu erlangen und das vorherrschende politische System zu ersetzen. Für Daesh eröffneten sich genau zwei Windows of Opportunity, das erste 2003 im Irak und das zweite ab 2012 in Syrien. Im Vortrag heute kann ich leider nur recht oberflächlich darauf eingehen, welche nationalen und internationalen Einflüsse an dieser Stelle auch noch zu dieser revolutionären Situation jeweils beigetragen haben. Ich will nur so viel erwähnen, dass wir stets auch immer die regionalen Konflikte, zum Beispiel über das letzte Jahrzehnt hinweg die Konkurrenz zwischen Saudi-Arabien und Iran mitdenken müssen, gleichwohl auch die Vormachtstellung bzw. die gewünschte Vormachtstellung Russlands und seine Politik im Nahen und Mittleren Osten, gleichermaßen aber auch, welche Rolle die NATO hier spielt, die Europäische Union und nicht zuletzt, inzwischen ein großes Fragezeichen, die USA. Aber wir kommen zurück zu unserer Gruppierung, um die es heute gehen soll. Wie kommt es zu diesem ersten Window of Opportunity? Die zentrale Gründungsfigur Daeshs in seiner heutigen Ausprägung ist der Jordanier Abu Musa'ab al-Zarqawi. Als junger Mann kämpft er gegen die sowjetische Besatzungsmacht in Afghanistan und endet Anfang der 90er Jahre schließlich in seinem Heimatland im Gefängnis. Dort trifft er niemand anderen als Abu Muhammad al-Maqdisi, der bis heute als einer der einflussreichsten dschihadistischen Theoretiker gilt. Nach seiner Freilassung durch eine Generalamnestie und einem gescheiterten Anschlag im Land flieht Zarqawi schließlich nach Pakistan. In dieser Zeit soll er sich mehrfach mit dem Führungszirkel Al-Qaidas getroffen haben, nicht zuletzt Osama bin Laden, der nun Zarqawis Ausbildungscamp finanziert. Mit den beiden von Zarqawi gegründeten Gruppen überlebt die um etwa das Jahr 2000 gegründete Gruppe Tawhid wal-Jihad, Monotheismus und Dschihad. Die ideologischen Besonderheiten Daeshs zeichnen sich hier bereits ab. Deswegen mute ich Ihnen noch einen kurzen Exkurs zu in die dschihadistische Ideologie. Wir erinnern uns an das Konzept Tawhid, das Monotheismuskonzept des Islam, das in seiner salafistischen Auslegung jede Art der Beigesellung Gottes, also der Vielgötterei, als Schirk, als Götzendienst begreift. Dazu gehören auch alle anderen Herrschaftsformen, eingeschlossen Monarchie, Demokratie, auch Autokratie. Das ist eine Haltung, wie sie auch der Theoretiker Maqdisi vertritt. Für Zarqawi war diese Ablehnung aller anderen Herrschaftsmodelle allerdings noch nicht genug. Von dieser Logik leitet er eine sehr, sehr weite Auslegung des muslimischen Prinzips Takfir ab. Grundsätzlich meint Takfir eine Art Exkommunikation aus der Umma, der muslimischen Gemeinschaft, die jedoch in der muslimischen Tradition keinesfalls leichtfertig und ohne Autorität von jedermann ausgesprochen werden kann. Insbesondere, da dies bedeutet, dass man sich selbst ein Urteil über den Glauben eines anderen erlaubt. Und das Prinzip Takfir wird also in der muslimischen Praxis oder islamischen Praxis kaum angewendet. Derlei Bedenken hat Zarqawi nun nicht. Von Beginn an argumentiert er für den Ausschluss der Schiiten aus der muslimischen Umma und leitet hier aus einer Art Generaltakfir auch die Legitimation ab, mit Gewalt gegen Schiiten vorzugehen. In dieser Logik wird die Schia wie alle anderen Interpretationen, die von der sunnitischen Auslegung bzw. der Auslegung des sunnitischen Glaubens durch Daesh abweichen, all diese Abweichler werden zum nahen Feind, der schlimmsten Bedrohung für die Umma, die bekämpft werden muss. Bereits jetzt wird er offen von seinem ehemaligen Mentor Maqdisi für seine extreme Haltung kritisiert. Wohlweislich, Maqdisi ist der Ideologe von Al-Qaida. Dem werden wir übrigens später auch noch einmal begegnen. Zurück zu Zarqawi. Was tut er, als er aus dem Gefängnis freikommt? Er begibt sich in das iranische Grenzgebiet und beginnt von dort, seinen Einfluss in den Irak auszuüben. Unklar ist, wann genau das Ganze stattfindet, allerdings spätestens mit dem Sturz Saddam Husseins und dem Einmarsch der US-Armee. Und schließlich kommen wir dazu, wie sich das erste Window of Opportunity öffnet. Die Auflösung des Ba'ath-Regimes von Saddam Hussein hinterlässt zunächst nämlich relativ wenig. Die US-Armee hat keinen Plan mitgebracht, wie es weitergehen soll, wenn dieses Regime nicht mehr existiert. Zu diesem Zeitpunkt ist die Situation für die Bevölkerung ungewiss, da es der Interventionsmacht USA nicht rechtzeitig gelingt, ein neues Sicherheitsregime zu installieren und durchzusetzen. Die Situation eskaliert dann ins Revolutionäre, als sich die sunnitische Mehrheit zu bewaffneten Gruppen formiert und sich offen gegen die Besatzer und die von ihnen eingesetzte Regierung wendet. In dem Fall sind es die Schiiten, die nun an der Macht sind. In dieser Zeit, nämlich 2004, leistet Zarqawi schließlich den Treueschwur auf Osama bin Laden und schließt seine Gruppe offiziell Al-Qaida an. Tanzim Qaidat al-Jihad fil Bilad Arafidain, kurz Al-Qaida im Zweistromland. Bereits in dieser Zeit ist die Gruppe wegen ihrer Brutalität und Gewaltexzesse bekannt. Viele von Ihnen erinnern sich möglicherweise noch an das Enthauptungsvideo von Nicolas Berg. Es gelingt der Gruppe gleichzeitig, sich im Nordosten des Iraks ein stabiles Netzwerk von Unterstützung aufzubauen. Und Zarqawi wird zum meistgesuchtesten Terroristen auf der Fahndungsliste der USA. Im Juni 2006 wird er getötet. Doch die Hoffnung, dass sich seine Gruppe nun möglichst schnell auflösen würde, sollte sich nicht erfüllen. Auch wenn die Gruppe zunächst in den folgenden Jahren nachhaltig geschwächt wird. Mit Unterstützung der US-Truppen hatten die schiitischen Sahwar-Räte die Aktivitäten der Gruppe eingedämmt. Aber es gelingt Daesh ab 2008 ein Strategiewechsel, der ihr langfristig das Überleben sichern sollte. Und Zarqawis Vermächtnis überdauert innerhalb Daeshs zweifelsohne bis heute. Seine radikale Auslegung dschihadistisch-salafistischer Konzepte, das Markenzeichen brutaler, exzessiver Gewalt und vor allem sein großes strategisches Ziel, ein Kalifat im Irak zu errichten. Immerhin benennt sich die Gruppe wenige Monate nach seinem Tod um in Islamischer Staat im Irak. Entscheidend ist dennoch, dass Zarqawis Nachfolger Umar al-Baghdadi, nicht zu verwechseln mit dem jetzigen Abu Bakr, in dieser Zeit seine lokale Strategie massiv verändert. Er passt sie den Auseinandersetzungen mit den lokalen Fraktionen an. Ich beziehe mich hier auf Craig Whiteside von West Point. Entsprechend dem Vorgehen, wie es Bernard Fall in den 60er Jahren für die Viet Cong beschrieb, verbindet Daesh erfolgreich Guerillataktiken mit politischem Kalkül und Maßnahmen im Sinne revolutionärer Kriegsführung. Hierfür werden zunächst die Rivalen ersetzt oder kooptiert, also muss ich das so vorstellen, der Bürgermeister wird angesprochen und dann in einer Art Push-and-Pull-Strategie entweder durch Zwang entfernt oder mit einem Angebot gelockt, sodass wir am Endeffekt durch die Anwendung und Androhung von Gewalt und Bestechung und Versprechung von Status und materiellem Gewinn nach und nach die Gruppe die Kontrolle über die lokalen Herrschaften erringt. Gleichzeitig werden die ideologischen Extreme zunächst pragmatisch hinten angestellt, um sich der Unterstützung lokaler Scheichs zu versichern, vergleichbar mit anderen erfolgreichen revolutionären Gruppen, wie beispielsweise der Nationalen Befreiungsfront in Südjemen in den 1960er Jahren. Ergänzt wird die Übernahme lokaler Kontrolle durch den Versuch, tatsächlich mehr Sicherheit und auch wirtschaftliche Erleichterung zu schaffen, um möglicher Gegenwehr und Opposition in der Bevölkerung die Argumente zu entziehen. Dass wir so ein bisschen die Vorstellung haben, wo wir uns befinden, im Norden des Iraks, den wir hier auf der Karte sehen, an der Grenze zu Iran, spielt sich das meiste, worüber wir hier reden, ab. Auf diese Weise gelingt es dem Islamischen Staat in Irak, sich nach und nach vor Ort eine lokale sunnitische Basis aufzubauen und gleichzeitig die Auseinandersetzung zwischen Sunna und Schia, den beiden Glaubensrichtungen des Islam, den beiden Konfessionen, auszubeuten. Von einem lokal Agierenden wird Daesh zum regionalen und schließlich zum transnationalen Akteur. Gerade rechtzeitig, um auch das zweite revolutionäre Window of Opportunity für sich nutzen zu können. Iftah ya Simsim, Sesam, öffne dich. Das zweite Window of Opportunity öffnet sich in Syrien. Zunächst, wir erinnern uns, bleibt es nach der Selbstentzündung des Tunesiers Mohammed Bouazizi Ende 2010 in Syrien auffällig still. Während allen Orten von Marokko bis nach Ägypten die Leute auf die Straße gehen. Über 40 Jahre Assad-Diktatur hatten hier ihre Spuren hinterlassen. Die Älteren hier im Saal werden sich an das Massaker von Hama erinnern von 1982, bei dem Bashirs Vater seine Herrschaft und den Preis von 30.000 Menschenleben aufrecht erhielt. Dennoch ist das Syrien 2011 ein anderes. Die repressiven Maßnahmen des jungen Löwen gegen die Opposition in der eigenen Bevölkerung rufen am Ende eine ganz andere Reaktion hervor, als er erwartet hatte. Man muss dazu sagen, Bashirs Innenpolitik kann man am besten mit den Gedanken Machiavellis verstehen, der beispielsweise rät: Gewalttaten muss man alle auf einmal begehen, damit sie weniger empfunden werden und dadurch weniger erbittern. Und Wohltaten dagegen muss man nach und nach erweisen, damit sie nachhaltiger wirken. Hier hat sich Bashir al-Assad allerdings verrechnet, denn bei seinem Verhalten und seiner Reaktion auf die Graffiti-Schriften in einer Schule in Dar'a eskaliert schließlich auch die Revolution bzw. erreicht der Aufstand auch Syrien. Ash'aab yurid isqat an-nizam. Das Volk will den Sturz des Regimes. 18 Teenager werden für diese Graffitis in ihren Schulen verhaftet. Die verstümmelte Leiche des 13-jährigen Hamza Ali al-Khatib wird seinen Eltern vor die Tür geworfen. Doch im Gegensatz zu dem, was Bashar al-Assad erwartet, gehen die Eltern mit den Bildern von ihrem Sohn an die Öffentlichkeit. Und aus den Gedenkmärschen für Hamza entspinnt sich ein Protest, wie er bis heute teilweise noch immer andauert. Erneut scheint Assad an dieser Stelle den Lehrmeistern der autoritären Herrschaft zu folgen. Er entfesselt nun eine noch größere Bedrohung gegen die Bevölkerung als sich selbst und entlässt Hunderte von Dschihadisten aus den syrischen Gefängnissen, wohl mit dem Plan, den Aufstand zwischen seinen eigenen Panzern und den Dschihadisten zu zerreiben. Unter den Freigelassenen befand sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch Abu Muhammad al-Jawlani. Die folgenden Angaben zu ihm sind nicht gesichert, aber gemeinsam ergeben sie doch zumindest ein Bild über seinen möglichen Werdegang und warum er so wichtig wurde. Bis zu dessen Tod hatte Jawlani als Kampfgefährte Sarkawis in Irak gekämpft, verließ 2006 den Irak, um in den Libanon zu gehen, und kehrte vermutlich erst 2008 zurück. Er erschloss sich erneut der Gruppe Sarkawis an, dieses Mal unter Omar al-Baghdadi. Wir erinnern uns. Schließlich wird Jawlani in Damaskus inhaftiert und von Bashir al-Assad freigelassen. Nach seiner Freilassung dann kontaktiert er den Nachfolger Omars, Abu Bakr al-Baghdadi, und wird von ihm mit der Ausgründung des Ablegers von Al-Qaida in Syrien beauftragt. Durch Zawahiri, den Nachfolger Osama bin Ladens. Der scheint nämlich al-Baghdadi selbst den Auftrag gegeben zu haben. Und im Januar 2012 wurde die Jabhat al-Nusra, die Nusra-Front, offiziell ins Leben gerufen. Inzwischen heißt die Gruppe Fatah al-Sham. Als im April 2013 jedoch Baghdadi Anstalten macht, diese Nusra-Front als islamischer Staat in Syrien seiner Gruppe anzuschließen und seinem Kommando zu untergliedern, weigert sich Jawlani. Es kommt zum offenen Konflikt, als sich Zawahiri, der Führer Al-Qaidas, als sich Maqdisi auf Jawlanis Seite stellt. Maqdisi versucht auch, im Sinne Al-Qaidas zu vermitteln. Das ist jetzt nur eine mögliche Version der Ereignisse. Wichtiger ist an dieser Stelle allerdings das Ergebnis, nämlich die Ausrufung des Kalifats im Juni 2014 und damit der Anspruch Daeschs auf die Führung innerhalb des dschihadistischen Salafismus und die Kampfansage gegen Al-Qaida und Zawahiri und nicht zuletzt den Vorreiter, den Theoretiker des dschihadistischen Salafismus Maqdisi. Entscheidende Voraussetzung für diesen Bruch war diese revolutionäre Situation in Syrien. Denn mit Beginn der Proteste 2011 war die Situation ungewiss gewesen und sie eskalierte schließlich durch die massive Gewaltanwendung des Assad-Regimes. Mit der Formierung der Freien Syrischen Armee durch desertierte Offiziere und der Freilassung der inhaftierten Dschihadisten können wir schließlich von einer zweiten revolutionären Situation sprechen. Diese öffnet sich dann als Window of Opportunity für die Transformation vom regionalen zum transnationalen und, großes Fragezeichen, vielleicht schließlich zum globalen Akteur. Zu bemerken ist an dieser Stelle als Zwischenbilanz, dass der Übergang Daeschs eingebettet in und ausgehend vom lokalen Kontext zum regionalen und schließlich zum transnationalen relevanten Akteur graduell und über mehr als ein Jahrzehnt hinweg erfolgte. Und sowohl die Anbindung an Al-Qaida als auch die Abspaltung von der Organisation zeigen, dass Daesh von Anfang an eine globale Komponente mitgedacht hat. Das heißt, der Aufstieg Daeschs lässt sich darüber hinaus nur in der Zusammenschau politischer wie militärischer Erfolge und der ideellen Anziehungskraft erklären. Zentral ist hierbei die Fähigkeit der Gruppe, für die verschiedenen relevanten Handlungsebenen flexible Strategien zu entwerfen, die kontextgebunden auf die Ziele der Gruppe hinwirken. Ein zentrales Beispiel hierfür ist die flexible Handhabung der Glaubenssätze. Im transnationalen und globalen Kontext spielen die Dogmata des Glaubenssystems für Daesh eine hervorgehobene Rolle. Auf diese Weise wird ein stimmiges, gruppenkohäsives Identitätsnarrativ erzeugt. In Abgrenzung von den konkurrierenden Gruppen, allen voran Al-Qaida, ist dies dazu geeignet, den eigenen Führungsanspruch zu legitimieren, das eigene Handeln zu rechtfertigen und neue Mitglieder zu mobilisieren und zu rekrutieren. Im lokalen Kontext hingegen werden diese Dogmata aufgeweicht und die Sachzwänge führen regelmäßig zu situativem Pragmatismus. Ein wunderschönes Beispiel dafür ist die Wirtschaftspolitik Daeschs. Auf internationaler wie globaler Ebene prangert die Propaganda der Gruppe an, was der internationale Kapitalismus mit dieser Welt macht. Prangert an, was der amerikanische Imperialismus mit dieser Welt macht. Wehrt sich gegen das internationale Wirtschaftssystem, indem es versucht, einen eigenen Golddinar einzuführen. Almosen wie das Zakat sollen soziale Systeme verbessern und ersetzen. Auf lokaler Ebene hingegen, wenn man sich anschaut, wo das Geld der Gruppe eigentlich herkam, sieht es ganz anders aus. Das meiste Geld Daeschs stammt aus traditionellem Kidnapping, Menschenhandel, Drogenhandel, Waffenhandel. Und bereits 2004 ist die Vorläufergruppe Daeschs wahrscheinlich eine der reichsten Terrorgruppen der Welt, neben der Hamas, so nebenbei bemerkt. Und was es dann tatsächlich an dieser Stelle entscheidend macht, beziehungsweise wo man es nochmal deutlicher sieht, wenn man sich die politische und soziale Lage im Irak 2003 ansieht, was es eigentlich bedeutet, wenn man vor Ort anders handelt als international. Durch die von den USA installierte schiitische Mehrheitsregierung, vorher war die Regierung über 40 Jahre sunnitisch, in Bagdad wendet sich das Blatt nach Jahrzehnten der Herrschaft durch die sunnitische Mehrheit zugunsten der Schiiten im Lande. Nicht nur die ranghöheren Funktionäre, sondern auch die mittleren und unteren Ränge von Saddams hoch ausgebildeter Armee werden nun nicht mehr beteiligt und fatalerweise sich selbst überlassen. Aufgrund seiner funktionalen ökonomischen Strategie kann Daesh nun genau diesen Ehemaligen die wohl einzige Karriereperspektive im Land anbieten. Deren strategische, taktische und operative Erfahrung ermöglichten erst den durchschlagenden Erfolg der wichtigsten Militäroperationen der Gruppe. In dieser Zeit ist die Handschrift erfahrener Militärs deutlich zu lesen. Die Auseinandersetzungen werden vor allem taktisch gewonnen. Rückzug gehört hier zum Repertoire. Das widerspricht doch völlig dem Bild des verrückten Terroristen, der sich irgendwo in die Luft sprengt. Es gelingt die Erbeutung von schwerem Kriegsgerät. Wir erinnern uns an das große Erstaunen im Jahr 2014 und 2015, wie eine Terrorgruppe konventionellen Krieg führen will und offensichtlich auch kann. Mit jedem Gebietsgewinn werden nun gleichzeitig neue Einnahmequellen erschlossen, bis hin zum Verkauf von Erdöl. Das wird im Übrigen über Kanäle in den Nordirak auch an die umliegenden Nachbarstaaten verkauft. Der militärische und wirtschaftliche Erfolg bedingen sich in dieser Zeit also gegenseitig. Zum einen bezüglich der Rekrutierung von Kämpfern, weil es ist ja schließlich nicht so sexy wie Erfolg. Zum anderen konnte Daesh zu diesem Zeitpunkt noch mit attraktiven Löhnen und im Hinblick auf das propagierte Gesellschaftsmodell auch mit sozialem Prestige und Status als Mujahedin-Kämpfer im neuen Kalifat werben. Dazu gehört übrigens dann auch noch die Möglichkeit, zum Märtyrer zu werden, also der höchste Status, den man in dieser Gesellschaft erreichen kann. Und allein die Möglichkeit dazu führt innerhalb der Gesellschaft dazu, dass man etwas Besonderes ist. Es gelingt Daesh sich, gestützt durch wirtschaftliche und militärische Erfolge entlang seines Identitätsnarrativs als Marke zu etablieren, wobei die göttlich legitimierte Kalifatserzählung, die Errichtung des Paradieses auf Erden, den ultimativen Referenzpunkt als Handlungsantrieb und Ziel bildet. Die immer professioneller produzierten Videos und griffige Slogans machen Facebook, Twitter und YouTube genauso zur Werbeplattform Daeshs wie unsere eigenen Medien, die häufig in Ermangelung von Bildern einfach Fotos und Videos des Islamischen Staates übernommen haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Diese Beiträge prangern das Leiden der Zivilbevölkerung in Syrien an. Das sind nicht alles Enthauptungsvideos. Das sind Videos, die zeigen, welches Leid in der Welt herrscht und wie schön es denn ist, im Kalifat zu leben. Auch werden die Schandtaten der westlichen Invasoren dargestellt, beziehungsweise das Leiden der Menschen wird häufig damit verknüpft. Gekonnt werden das Gruppenimage und das seiner Kämpfer ineinander gewoben. Daesh wird zur Gegenmacht stilisiert, zum europäischen Neokolonialismus und amerikanischen Imperialismus. Diese Begriffe müssten anklingen. Es sind klassische Kampfbegriffe, die man letzten Endes ansonsten einer Linken, einer sozialen Politik zuschreibt. Diese Felder werden hier von einer Terrorgruppe besetzt. Die Mujahedin werden als Robin Hoods der Entrechteten, die wie John Rambo zur Brutalität getrieben sind, um Gerechtigkeit einzufordern, dargestellt. Das der Medienkampagne zugrunde liegende Identitätsnarrativ Daeshs ist dabei in sich allein nicht nur stimmig, sondern kann auch auf ein Glaubenssystem tautologischer und somit nicht hinterfragbarer Logiken zurückgreifen. Hier noch ein ganz kurzer Exkurs und gerne im Anschluss dazu mehr, weil es uns sehr viel darüber sagt, wie letzten Endes viele, die sich dieser Gruppe anschließen, denken, auch wenn es sicherlich nicht alle tun, wie wir gehört haben. Das Glaubenssystem, die religiöse Ideologie, erhebt Anspruch auf absolute, auf universale und ewige Gültigkeit. Dabei wird die Figur des Kalifen als rechtmäßiger Vertreter Allahs und seines Propheten gezeichnet, gar mit diesem gleichgesetzt. Ich zitiere wieder al-Baghdadi vom Juni 2014. Wer auch immer mir gehorcht, gehorcht Allah. Und wer auch immer gegen mich ungehorsam zeigt, zeigt ungehorsam gegen Allah. Wer auch immer seinem Anführer gehorcht, gehorcht mir. Und wer auch immer ungehorsam zeigt gegen den Anführer, hat gegen mich ungehorsam gezeigt. durch die transzendente göttliche Legitimation des Kalifen und des so kommunizierten Glaubenssystems werden die Figur des Kalifen selbst und das Kalifatsprojekt und alle Handlungen in seinem Namen gegenüber jeder weltlichen und auch jeder rationalen Kritik immunisiert. Der Wahrheitsanspruch wird also eine göttliche, jenseitige Macht begründet und das eigene Handeln wird durch einen göttlichen Sendungsauftrag legitimiert. Legen nun die auf diese Weise unhinterfragbaren Vertreter Allahs sowohl das Gute wie auch das Böse fest und definieren sich selbst als die Auserwählten und alle Dissidenten als Verdammte, wird die Welt in Schwarz und Weiß eingeteilt. An dieser Stelle nur ganz kurz, das ist etwas, was in der Religion des Islam überhaupt nicht vorkommt. Der Islam ist eine Religion der Vielfalt. Eine Religion, die unmittelbar nach dem Tode Mohammeds sich in unzählige Splittergruppen aufgeteilt hat, denn jeder lebt und praktiziert diese Religion auf andere Art und Weise. Das angeknüpfte Identitätsnarrativ Daeschs entfaltet aufgrund dieses Schwarz-Weiß-Denkens seine extreme gruppenkohäsive Wirkung. Denn wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Zusätzlich gestützt wird dieses Narrativ schließlich durch den tatsächlichen militärischen Erfolg. Denn wie gesagt, ohne Erfolg hört einem normalerweise auch niemand zu. Spätestens mit der panischen Reaktion des irakischen Militärs und der Einnahme Mossuls entsteht ein Nimbus der Unbesiegbarkeit. Und dieser wird permanent mit den Erfolgsmeldungen und Bildern der extremen Grausamkeiten gegenüber dem Feind gefüttert. Hier kann Daesh erfolgreich die Tradition der von Zarqawi zelebrierten Enthauptungen für sich beanspruchen und erhebt seine spezifische Exzessgewalt zu einem der herausragendsten Markenzeichen der Gruppe. Wie kommen wir nun von dieser Terrorgruppe, die auf dem Schlachtfeld agiert, zu einem Staat, zu einem Staatswesen? Das müssen wir uns wohl fragen. Als Schlüsselkategorie habe ich hier Gewalt identifiziert, über die wir schon sehr viel gesprochen haben. Gewalt ist hier die kontextuelle, strukturelle, aber auch ideale Schnittstelle für Daeschs Erfolg. Nicht allein für die Landnahme, sondern auch für die Territorialisierung der Gruppe. Im Kalifat wurde Gewalt durch soziale und karitative Angebote ergänzt und was uns an die zuvor beschriebene Strategie der revolutionären Kriegsführung erinnert. Diese hatte sich jedoch auf dem eroberten Gebiet nun mehr und mehr von der Guerillagewalt in Richtung politischer Maßnahmen verschoben. Entsprechend der Logik moderner Staatenwerdung, wie wir sie beispielsweise von Anthony Giddens, inspiriert durch Max Weber, kennen, passiert hier parallel zur Monopolisierung und Zentralisierung von Gewalt eine Verdrängung von Kriegsgewalt und Willkürgewalt an die Ränder dieses Staates. Mit Willkürgewalt meine ich Terrorismus. Dies meint dann konkret das langfristige Ziel, die entgrenzte Gewalt des Krieges aus der Gesellschaft an die Ränder des kontrollierten Territoriums zu drängen. Hier nun meine Hypothese. An die Stelle von Kriegsgewalt, aber auch terroristischen Gewalthandelns tritt auf dem Gebiet des Kalifats staatstypisches Gewalthandeln. A, mit dem Ziel, innere Konflikte zu lösen, zukünftige zu verhindern und Widerstand im Innern langfristig zu verunmöglichen. Viele mag das an Hannah Arendt erinnern, für die letzten Endes genau an dieser Stelle Terrorismus sich in Staatsterror übersetzte. Daesh schöpft dabei zweitens aus den Verfahren und Verwaltungsmechanismen seiner Gegenfolie, also dem modernen Nationalstaat, und beginnt sich großzügig dem Instrumentarium totalitärer Herrschaft. Was wir dann für die Gewalt als Machtmittel im Kalifat blieb, war also das Element des Terrors, um den absoluten Wahrheitsanspruch dauerhaft umzusetzen. Und nun kommt tatsächlich das Zitat, das ich Ihnen eigentlich vorstellen wollte, und zwar, dass die Willkür des Terrors schließlich die Fortsetzung von Terrorismus mit staatlichen Mitteln zur Beherrschung der Massen ist. Es überrascht nun wenig, dass mit den militärischen Niederlagen der Gesamterfolg nicht nur auf dem Schlachtfeld außerhalb des Kalifates in Frage gestellt wird, denn der Nimbus der Unbesiegbarkeit ist zumindest vorläufig aufgehoben. Und Daeschs Gewalt verliert ihre Spezifik der Allmacht auch auf dem eigenen Gebiet. Was heißt das? Eine Herrschaft dieser Art wurde und wird durch die Kombination aus der Anwendung, aber auch Androhung der Möglichkeit von Gewalt stabilisiert. Und zwar einerseits vielerorts, und zwar einerseits innerhalb der staatlichen Strukturen, aber auch an ihren Rändern. Zunächst hatte Daesh auf dem eigenen Gebiet damit punkten können, dass sie Sicherheit versucht haben herzustellen. Und ich war erschüttert von einer Befragung, die ich in der letzten Woche gelesen habe, von befreiten Gebieten Daeshs, wo die Menschen zu Protokoll geben, dass sich die Lage zunächst verbessert hat. Dass im Islamischen Staat die Sicherheit sich verbessert haben soll. Wie soll man das mit dieser brutalen Gewalt zusammenbringen? Es scheint ihr bis auf Weiteres erstmal gelungen zu sein, gleichzeitig aber auch die Opposition zu unterdrücken, bis auf wenige Ausnahmen. Es gibt einige Oppositionsgruppen, zum Beispiel in Raqqa. Aber nun, da der militärische Erfolg ausbleibt, verstummt diese Opposition. Sie wendet sich gegen die Herrschaft Daeshs und spielt regelmäßig nun eine entscheidende Rolle bei der Rückeroberung der Gebiete rund um Mosul. Wir können also in der Erfolgsgeschichte von Daeshs Aufstieg bereits jetzt auch die in ihm angelegten Grenzen erkennen, wenn wir nur genau hinsehen. In der Logik der Landnahme war die permanente gewaltsame Expansion und somit der militärische Erfolg Voraussetzung sowohl für die Attraktivität der Gruppe und ihres Projektes wie auch den Erhalt der bereits eroberten Gebiete. Mit den militärischen Niederlagen brechen zahlreiche, wenn auch nicht alle Einnahmequellen Daeshs darüber hinaus weg. Bezahlung und Versorgungslage der Kämpfer verschlechtern sich im letzten Jahr drastisch, wie an den starken Plünderungen und der zunehmenden Desertion zu erkennen ist. Mit der Territorialisierung und der tatsächlichen Realisierung des Kalifates musste und muss sich Daesh jetzt an seinen eigenen Versprechen messen lassen. Wir sehen die ersten Rechtfertigungsmuster, wie wir sie beispielsweise bei anderen Fällen der Umsetzung utopischer Gesellschaftsmodelle haben beobachten können. Die Diskrepanz zwischen dem formulierten Glaubenssystem einerseits und den tatsächlich beobachteten Handlungen andererseits trifft offen zutage. Der Widerspruch zwischen Idee und Wirklichkeit holt auch diese Utopie schließlich ein. Das wäre jetzt ein sehr, sehr positiver Abschluss gewesen und ich wäre an dieser Stelle auch gerne fertig. Aber ich bin der Annahme oder der Meinung, dass Daesh trotzdem nicht allzu schnell von der Bildfläche verschwinden wird. Und warum, das werde ich Ihnen jetzt in einem abschließenden Ausblick sagen. Die derzeit koordiniert geführte Offensive auf Mosul und Raqqa hat nämlich in erster Linie ein militärisches Ziel, die Gruppe als Gruppe zu zerschlagen, langfristig, aber kurzfristig vor allem ihr Territorium zu entwenden. Gleichzeitig wird versucht, Führungsfiguren auszuschalten. Das mag für die militärischen Belange sehr, sehr sinnvoll sein. Wir sehen da erste Erfolge. Vor allem, was die mittlere Offiziersriege betrifft, denn Sie alle wissen, wenn der Offizier oder auch vor allem der Unteroffizier wegfällt, dann ist die gesamte Truppe nichts mehr wert. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass nach der Rückeroberung der Gebiete die Gruppe nicht zerfallen wird. Die Gründe lassen sich genau wie bereits die Ursachen für den Erfolg zum einen auf konkrete kontextuelle, militärische und soziopolitische Faktoren, aber auch ideelle Faktoren zurückführen. Zunächst zu den konkreten Faktoren und hier als allererstes die Flexibilität der Organisation, die sie schon in ihrer Geschichte an den Tag gelegt hat, wie wir es heute Abend gesehen haben. Wie funktioniert diese Gruppe als Organisation? Dabei gehe ich zunächst auf die Rolle der Führungsfiguren ein und auf eine Geschlossenheit oder Offenheit der Gruppe mit einem Fragezeichen. Zur Rolle der Führungsfiguren müssen wir einen ganz kleinen Sprung zurück machen und zwar zu 9/11. Denn seit dieser Zeit lesen wir immer wieder von einer wenig differenzierten Erfolgserzählung der Führungsfiguren des dschihadistischen Salafismus. Natürlich, Geschichten müssen erzählt werden, indem man ihre Köpfe benennt, indem man ihre Akteure benennt. Ob nun Osama bin Laden oder der als militärisch brillant gezeichnete Gründervater Daeshs, al-Zarqawi, die Sie jetzt auch kennen, diese heterogenen Gruppen erscheinen stets unter einer strikten Führung eines einzelnen starken Mannes. Über Baghdadi schreiben zwei Kollegen von mir beispielsweise, seine religiöse Gelehrsamkeit, seine Frömmigkeit und vor allem seine Härte machen ihn zu einem gefürchteten Anführer. In dieser Logik bedeutet es natürlich logischerweise für den Global War on Terror, dass man lediglich nur den Kopf abzuschlagen braucht oder vielleicht die Köpfe der Schlange und dann ist sie hin, also die Organisation. Für Al-Qaida hat das ganz offensichtlich nicht funktioniert. Zwar erscheint nach dem Tode Osama bin Ladens die heutige Al-Qaida unter Al-Zawahiri weniger präsent, aber das ist aus Einschätzung meiner Kollegen und mir vor allem der Konkurrenzsituation mit Daesh geschuldet. Viele würden sogar so weit gehen zu sagen, dass Al-Qaida heute, 5 Jahre nach dem Tod Osama bin Ladens, stärker ist als jemals zuvor. Was bedeutet das jetzt nun für Daesh? Durch die Gruppe selbst, aber auch von den Medien übernommen, wird al-Baghdadi, der Kalif, als zentrale, als allwissende und allmächtige Figur gezeichnet, die als unsichtbare Hand in irgendeiner Form und Weise diese Gruppe zu steuern vermag, die trotzdem immer wieder als unorganisiert, als wild, als verrückt dargestellt wird. Das zeigt sich beispielsweise auch an den wilden Spekulationen über seinen Aufenthaltsort. Haben wir erst al-Baghdadi, haben wir eigentlich gewonnen. Er wird von Beginn an zum verborgenen Kalifen aufgebaut. Der Welt entrückt, ist er bereits heute eine quasi transzendente Figur. Eine kurze Anmerkung, wir hatten darüber gesprochen, wie wenig Daesh von Schiiten im Allgemeinen hält. Dieser Mechanismus des Mythos entspricht viel mehr schiitischen Glaubensvorstellungen als sunnitischen. Was letzten Endes auch wiederum zeigt, dass dieses Glaubenssystem sich vor allem dem bedient, was funktioniert. Völlig unabhängig davon, was nun die Gruppe selbst von diesem Mythos hält und ob sie daran glaubt, ist nun die Frage, was heißt das für die Person selbst? Was heißt das für Baghdadi und seine Rolle innerhalb der Gruppe? Ich komme zu dem Schluss, dass sein Tod und der aller anderen Anführer, die man nun aus den Medien kennt, beispielsweise auch al-Adnani, sowohl im organisatorischen wie im Glaubenssystem selbst mitgedacht wird. Wir können davon ausgehen, dass wir es bei Daesh im Augenblick nicht mit einer Zellenstruktur oder rein an militärischen Funktionen orientierten Miliz zu tun haben. Ungeachtet der territorialen Kontrolle wird innerhalb der Gruppe auf allen Ebenen jeder Position eine konkrete Funktion und Rolle zugeordnet. Das zentrale Merkmal hierarchischer Organisationen. Das Stichwort ist an dieser Stelle allerdings auch Verwaltung, Administration und vor allem Bürokratie. Wenn nämlich die Gruppe nur annähernd so hierarchisch organisiert und administrativ funktional sein sollte, wie es bislang den Anschein hat, wir können uns nicht auf alle Quellen verlassen, dann ist Baghdadi, sind auch alle anderen Führungsfiguren zumindest in ihrer Funktion austauschbar. Es ist natürlich immer relevant, wie charismatisch oder fähig eine Person an der entsprechenden Position agiert. Aber zumindest theoretisch kann der Ersatz durch eine vergleichbar fähige Figur oder Person gelingen. Natürlich müssen wir sagen, für einen Nachfolger al-Baghdadis dürften andere Regeln gelten und er hätte über die letzten Jahre schon als sein Nachfolger, als jemand Prominentes aufgebaut werden müssen. Ich persönlich gehe davon aus, dass das eigentlich al-Adnani gewesen wäre. Ich gehe auch davon aus, dass sie inzwischen jemand anderen gefunden haben, weil sobald diese Führerfigur wegbricht, da bin ich mir dann doch einig mit dieser Strategie, könnte es dazu kommen, dass die Binnenkonflikte in der Gruppe wieder aufbrechen. Allerdings ist die politische Agenda der Gesamtbewegung und die ihr zugrunde liegende Weltanschauung unabhängig vom konkreten politischen Führer, selbst wenn diese Gruppe zerbricht. Das heißt für Daesh, dass die Gruppe auch ohne ihre heutigen Köpfe handlungsfähig bleiben wird, zumindest in Teilen, und so überleben kann. Wir kommen zum zweiten Punkt, der Geschlossenheit und Offenheit der Gruppe. Ungeachtet dass der Tatsache, dass Daesh sich intern nämlich möglicherweise anders organisiert als Al-Qaida und seine Ableger, und trotz der Richtungskämpfe der dschihadistischen Gruppen untereinander, haben wir ein überwölbendes Glaubenssystem, wo wir Gemeinsamkeiten finden. Der Gruppen untereinander. Und auch eine Aufspaltung Daeshs oder ein Neuzusammenschluss mit anderen Gruppen ist deswegen denkbar. Insbesondere da Daesh durch die offene Aufnahme vieler unerfahrener ausländischer Kämpfer und Freiwilliger weit heterogener ist als die anderen dschihadistischen Gruppen, die das nicht getan haben. Das heißt, wenn die Kämpfer nun freigesetzt werden, werden sie entweder in ihre Heimatländer zurückkehren, wie das viele bereits getan haben, vor allem die Europäer, oder auf die sichereren Provinzen des Islamischen Staates ausweichen. Das gilt vor allem für die Kämpfer, die aus der Region selbst stammen. Der Treueschwur anderer Gruppen auf den Kalifen al-Baghdadi ermöglicht hier zunächst den Rückzug in andere Gebiete. Dort werden mit Sicherheit dann die Führungsstrukturen neu verhandelt, aber das heißt trotzdem, dass dann entweder eine Eingliederung oder Neuformierung unter dem gleichen oder neuen Namen denkbar ist. Nun kommen wir zur strategischen Flexibilität. Der IS bzw. Daesh wird vor Ort, also in Ostsyrien und Nordirak, Sie erinnern sich an die Karte, auf Strategien zurückfallen, die sich für die Gruppe vor der Ausrufung des Kalifats bewährt haben. Das Stichwort heißt hier revolutionäre Kriegsführung, die Daesh zwischen 2008 und 2013 das Überleben gesichert hatte und diejenigen, die diese Strategie getragen haben, viele von ihnen sind immer noch am Leben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass im Nordosten des Irak in Richtung des Iran zudem weiterhin Rückzugsorte für die Gruppe existieren. Von hier aus können die Überreste Daeschs auch in kleineren Formationen wieder versuchen, die lokalen Entscheidungsträger zu ersetzen oder für sich zu gewinnen, um so lokale Kontrolle zurückzuerhalten. Nämlich immer dort, wo die Zentralregierung darin scheitert, stabile staatliche Strukturen anzubieten. Auch könnte Syrien, das derzeit weit weniger stabil ist als der Nordirak, mögliches Ziel dieser Politik sein. Von diesen Rückzugsräumen, so sie denn entstehen und so hier keine Politik aktiv wird, sei sie regional oder sei sie international, könnte sich die Gruppe wieder ordnen und möglicherweise auch ihr Augenmerk verstärkt wieder auf terroristische Anschläge vor Ort oder hier in Europa richten. Aber Sie haben gehört, ich habe immer wieder versucht, die positive Seite zu zeigen, denn wenn dies eben nicht passiert, wenn es gelingt, vor Ort regionale Kräfte zu mobilisieren, lokale Kräfte zu mobilisieren, die sich dem Ganzen widersetzen und entgegenstellen, dann könnte es sein, dass wir die Wiederholung dieser Geschichte verhindern. Letzten Endes wird es aber keine externe Macht sein, die das alleine bewerkstelligen kann. Wir kommen nun zu den ideellen Faktoren. Vor allem aus diesen Gründen glaube ich, dass ein Verschwinden der Gruppe und vor allem ihrer Ziele nicht so ohne weiteres passieren wird. Die ideellen Faktoren dürfen hier auf keinen Fall unterschätzt werden, denn Daesh ist Teil einer inzwischen globalen Bewegung. Der dschihadistische Salafismus ist letzten Endes eine Bewegung, die den revolutionären Kampf erklärt hat. Und Daesh hat diesen Kampf in den letzten 5 Jahren grundlegend verändert. Erstens durch die Vereinheitlichung und Verabsolutierung einer Lesart des dschihadistischen Salafismus. Das Glaubenssystem war bislang ein sehr offenes und mit Sicherheit kann der Islamische Staat auch hier wieder in die Offenheit zurückfallen. Aber was der Gruppe gelungen ist, ist der Übertrag der zentralen Dogmata des dschihadistischen Salafismus in eine einheitliche ideologische Lesart für das 21. Jahrhundert. Bislang war das Glaubenssystem vor allem durch seine Offenheit gekennzeichnet. Mit den Schriften, Repräsentationen und Handlungen der Gruppe wurde dieses System allerdings nun vereinheitlicht und festgeschrieben. Zentrale Glaubenssätze des dschihadistischen Salafismus wurden zu Ende gedacht. Sie wurden verabsolutiert auf eine Weise, die für viele Sympathisanten der Bewegung nun anschlussfähig ist. Die Freund-Feind-Schemata werden noch weiter überzeichnet und die Grauzonen des Weltbildes endgültig ausgelöscht. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ob nun Christ oder Muslim, Soldat oder Kind. Außerdem ist der Geist des Kalifats im 21. Jahrhundert nun wohl aus der Flasche. Die Idee, Territorium zu kontrollieren, war nun in einem Maße erfolgreich, wie es das internationale Staatensystem nicht mehr hat ignorieren können und wird bereits jetzt von anderen konkurrierenden Gruppen nachgeahmt. Angesichts des großen Mobilisierungserfolgs ist dies auch keine große Überraschung. Durch den Treueschwur auf al-Baghdadi und die so produzierte mediale Aufmerksamkeit haben vormals autonome dschihadistisch-salafistische Gruppen extremen Zulauf erhalten, zum Beispiel die Shabab-Miliz. Wir sehen solche Reaktionen in Somalia, Libyen, dem Jemen. Wir haben einen massiven Zulauf aus den umliegenden Gebieten in diese selbsterklärten Provinzen. Sowohl die unmittelbaren Konkurrenten als auch die Trittbrettprovinzen versuchen sich nun an der Territorialisierung und somit Verstetigung ihres Einflusses, unter anderem auch Al-Qaida versucht sich daran, ein Emirat im Jemen zu errichten, und zwar im Osten des Landes, im Hadramaut. Als langfristiges Ziel aller Gruppierungen der globalen dschihadistisch-salafistischen Bewegung wird zumindest die Idee des Kalifats im 21. Jahrhundert kaum mit dem Untergang dieses ersten realen Kalifates wieder verschwinden. Und nun schließlich zu einer Sache, die schwer greifbar ist, aber ich denke, nichtsdestotrotz unglaublich einflussreich. Sinnstiftung und ultimative Identifikationsreferenz. Und wir kommen letzten Endes wieder zum Anfang meines Vortrags zurück. Die dschihadistisch-salafistische Weltanschauung verbindet heute geschickt die antikolonialen Ressentiments, wie sie Maududi und Kutob für sich nutzen konnten, mit dem Anti-Amerikanismus und Anti-Imperialismus, wie er in weiten Teilen der muslimischen Welt vorherrscht. Daesh ist es gelungen, über das rein revolutionäre Programm hinauszugehen und kann mit Verweis auf das echte Kalifat einen alternativen, greifbaren Systementwurf zur internationalen Staatengemeinschaft westlichen Zuschnitts anbieten. Und so absurd uns dies auch erscheinen mag und ungeachtet der Tatsache, dass wir heute auch über die heterogene Zusammensetzung und die verschiedensten Motive der Mitglieder gesprochen haben, insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene war und bleibt diese radikale, menschenverachtende Alternative Daeshs zum Nationalstaatssystem des globalen Kapitalismus eine tatsächliche Option. Das von Daesh angebotene Identitätsnarrativ verknüpft über eindeutige Zuschreibungen des Innen und Außen die individuelle und die Gruppenebene mit der des politischen und sozialen Gemeinwesens, und das Kalifat vermag als ultimative Identifikationsreferenz, eine Art Master Identity, alle anderen Identitäten zu ersetzen. Die jungen Menschen lassen Familie zurück, sie lassen ihren Beruf zurück, ihre Nationalität. Das dieser Identität zurückliegende Glaubenssystem bietet Sinnstiftung für Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft und für alle sozialen Beziehungen und Bezüge. Das Wichtigste und das Gefährlichste an dieser Stelle ist allerdings, dass es auch eindeutige Antworten gibt in einer uneindeutigen Welt. Viele finden hier die Gewissheit, die ihnen in dieser Welt der maximalen Ungewissheiten heute abhanden gekommen ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Ist es an? Ja. Vielen Dank, Frau Dr. Müller, für einen sehr engagierten und sehr spannenden Vortrag. Ich denke, wir haben alle noch einen viel tiefgreifenderen Eindruck oder Einblick in das Phänomen des Islamischen Staates bekommen, viel facettenreicher als die alltägliche Dokumentation oder Diskussion über den Islamischen Staat. Ich bin mir sicher, dass es nach der Fülle der vielen verschiedenen Thematiken auch viele Fragen gibt. Und Sie, liebes Publikum, sind jetzt an der Reihe, wenn Sie mögen, gerne Fragen zu stellen.
Sie hatten gesagt, dass das eine Alternative zu dem Nationalstaat ist. Versuchen Sie doch vielleicht mal in wenigen Worten zu beschreiben, wie die Stellung sowohl Saudi-Arabiens als ein wahhabistischer Staat als auch der Republik Iran als eine islamische Republik so im Laufe der Zeit zum IS war. Ich nehme ja an, die war nicht immer gleich. Die wird sich ja entwickelt haben.
Ich versuche es kurz zu machen, weil das Thema, hatte ich angesprochen, gehört hier natürlich mit rein, wie Sie richtig sehen. Das sind zwei Staaten der arabischen Welt, die dezidiert auch eine Art Gottesstaat ausgerufen haben, beziehungsweise im Falle Saudi-Arabiens sich arrangiert haben in einer Art dualem System zwischen dem Königshaus und ja, den religiösen Herrschern. Wenn wir uns nun den Iran angucken, ist die Haltung relativ eindeutig. Der Islamische Staat hat sich auf die Fahnen geschrieben, die gesamte Schia auszurotten und hat die größte, also ich würde sagen, die größten Gräueltaten neben den Minderheiten wie den Jesiden unter anderem an den Schiiten begangen. Das heißt, der Iran hat von Anfang an versucht, hier aktiv zu werden, sind auch ab 2011 nachweislich, hat der Iran die Hezbollah im Libanon finanziell unterstützt, mit Waffen unterstützt, mit Ausbildung unterstützt, dass sie hier gegen die Gruppierung tätig wird, in Syrien und im Irak. Das wäre die eine kurze Antwort darauf. Zu Saudi-Arabien. Das macht die Sache umso komplizierter, da dieses Glaubenssystem, wie es von Saudi-Arabien vertreten wird, unglaublich nah an dem Ganzen dran liegt. Der Wahhabismus selbst stammt aus dem 18. Jahrhundert von Ibn Wahhab. Und der Hintergrund damals war eben genau das. Man möchte ein Ideal anstreben, ein religiöses Ideal, so nah als möglich auch an den göttlichen Rechten, also mit den göttlichen Rechten zu leben, also unter der Scharia, aber gleichzeitig, und das war der Deal damals mit dem Königshause Saud, dass dieser Klerus auch stets das Königshaus unterstützen wird. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich im Vortrag erwähnt hatte, die Rolle von Takfir. Sie erinnern sich, diese Exkommunikation, wie man letzten Endes jemanden versucht, aus der muslimischen Gemeinschaft auszuschließen, beziehungsweise was Daesh, also diese Gruppe Islamischer Staat, so besonders macht. Für sie, für diese Gruppe, sind Regime, ob das nun Syrien ist, also unter dem Assad-Regime, oder ob das letzten Endes Ägypten war, aber auch das saudische Königshaus, allesamt korrupte muslimische Herrscher, gegen die man nicht gehorsam sein muss, weil sie, also in dem Fall das saudische Königshaus, genauso im Überfluss leben. Diese werden als Heretiker bezeichnet, als Murattid, genauso übrigens wie viele Mitglieder der Muslimbruderschaft, die sich nun politisch in demokratischen Systemen engagieren. Auch diese werden gleichermaßen als Feinde erkannt und erklärt. Und das gilt insbesondere für das saudische Königshaus. Das heißt, die Verquickung, die es in den 90er Jahren vor allem gab, dass Saudi-Arabien, Al-Qaida und andere dschihadistisch-salafistische Gruppierungen finanziert hat, das gibt es mit dem Islamischen Staat nicht. Zumindest nicht, soweit ich weiß.
Erst einmal danke für den inspirierenden Vortrag. Und ich habe mal eine Frage, was die Globalisierung für eine Rolle spielt. Sie haben ja auch zum Schluss gesagt, dass der IS oder zum Beispiel jetzt auch für uns die Rechtspopulisten etwas Vertrautes in dieser komplexen Welt suchen. Und Sie sagen ja auch zum Beispiel, dass die Medien, selbst deutsche Medien oder westliche Medien, die Bilder des IS benutzen. Glauben Sie, dass die Globalisierung den IS stützt, beziehungsweise noch oder ihm mehr Chance gibt, sich zu verbreiten und zu verstärken?
Grundsätzlich ist der Begriff Globalisierung natürlich ein sehr schwieriger, weil er sehr vieles bedeutet und auch nichts. Aber letzten Endes hatte ich es zusammengefasst mit mehr Austausch in weniger Zeit. Und das gilt in dem Fall nicht nur für Kapital und Waren, sondern vor allem auch für Menschen und Ideen. Und an dieser Stelle kann ich Ihre Frage mit Ja beantworten, dass die Globalisierung in der Form, wie wir sie heute kennen, man beobachtet sie ja letzten Endes schon seit dem Spätmittelalter, aber vor allem, wie wir sie heute kennen, letzten Endes das Phänomen so möglich gemacht hat, wie es heute ist, an vielen, vielen Stellen. Man könnte es an verschiedenen Kategorien festmachen. Ich gehe noch einmal auf ein paar wenige ein, wo es wirklich zum Tragen kommt. Das eine ist natürlich die Verbreitung der Ideen, also über die medialen Kanäle. Vor 10, 15 Jahren war es letzten Endes für Al-Qaida und Anhänger dieser Gruppe das erste Mal überhaupt möglich, sich über das Internet auszutauschen. 20, 25 Jahre vorher, die Ideen der Taliban wurden über Videokassetten weitergegeben und lange, lange Jahre waren es auch Videokassetten, die man erhalten hat, wenn man von Osama bin Laden Videos oder Aufnahmen gesehen hat. Heute funktioniert das Ganze in Echtzeit. Und was Daesh besser gemacht hat als andere Gruppierungen, und das hängt nun, denke ich, es ist ein bisschen spekulativ, aber ich denke an der Person Al-Adnanis, die nun getötet wurde. Daesh hat eine zentrale Medienstrategie entwickelt, eine hochmoderne Medienstrategie, die zentral angelegt ist und auch zentral gesteuert. Wenn man sich über die letzten Jahre das Magazin, das englischsprachige Dabiq, durchliest, aber vor allem auch die arabischsprachigen Twitter-Beiträge und Facebook-Gruppen und Ähnliches, das funktioniert alles in einer gleichen Sprache, als hätte es eine Art PR-Vorlage gegeben oder als gäbe es regelmäßige Pressemitteilungen von der Zentrale in die Provinzen. Das ist im Übrigen das, was Gefangene, die jetzt in Erbil im Gefängnis sitzen, auch berichten. Es gibt zwei von denen ich jetzt weiß, die dort im Gefängnis sitzen, die innerhalb des Medienapparates aktiv waren. Einer als Journalist und einer als, als Reporter und der andere als Journalist. Und der Reporter beispielsweise sagte, er wusste teilweise auch gar nicht, welche Aufträge er bekam. Er bekam morgens einen Anruf, er hatte ein tolles Haus, ein tolles Auto, bekam den Anruf, hat das Video erstellt und am Ende ist nur abgegeben. Und was damit gemacht wurde, das hat dann dieser Apparat übernommen. Und alle Hinweise deuten darauf hin, dass wir hier eine zentrale Strategie haben, wie sie beispielsweise auch große Unternehmen für sich nutzen. Und da muss man ganz klar sagen, ja, ohne Globalisierung, ohne den Austausch von Ideen in dieser Art und Weise wäre es nicht möglich. Alleine schon das schnelle Übersetzen in verschiedene Sprachen. Diese Gruppe hat es geschafft, diese Zeitschrift und auch auf Twitter aktiv zu sein in über 16 Sprachen. Sie können sich jederzeit auch auf Deutsch informieren, auf Französisch, auf Italienisch, auf Pakistani, wenn Sie dem Islamischen Staat beitreten wollen. Der erste Teil Ihrer Frage allerdings ging natürlich in die ideelle Richtung. Letzten Endes ist das auch eine Antwort auf diese Unsicherheit in der Welt. Und das ist auch eine meiner Hauptthesen. Wir befinden uns definitiv in einer Zeit, wo Menschen unglaublich unsicher sind mit dem, was um sie herum passiert. Was nicht zuletzt daran liegt, dass eben alles schneller passiert und dass mehr zur gleichen Zeit passiert. Die Frage ist natürlich, ob dann die einfachen Lösungen diejenigen sind, die uns dahin führen, wo wir hinwollen. Wir werden sehen, ob Trump tatsächlich der Mann der kleinen Leute ist, ob er wirklich einer von uns ist, wie er allen hat weismachen wollen und letzten Endes jetzt eine Politik umsetzt, die dem kleinen weißen Manne in den USA seinen Status zurückgibt. Ich glaube nicht daran. Es ist jemand, der auch dieses Spiel sehr, sehr gut hat spielen können, was nicht heißt, dass es das Gleiche ist. Aber die Mechanismen sind da ähnliche. Es werden auf komplexe Fragen ganz einfache Antworten gefunden. Und ich denke, das ist das, was einer solchen Bewegung so viel Kraft gibt. Und wenn wir dieser Bewegung etwas entgegensetzen wollen, dann sollten wir zuerst aufhören, einfache Antworten zu geben.
Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Gibt es denn auch Untersuchungen im Hinblick auf die soziale Herkunft und die soziale Struktur derer, die beim IS mitgemacht haben? Das werden ja sicherlich anders. In Deutschland hat man immer früher gesagt, die Leute, die bei den Kameradschaften sind, das sind alles Dumpfbacken. Mittlerweile hat man festgestellt, dass die rechten Einstellungen bis weit in die Mitte der Gesellschaft reichen. Aber das ist jetzt ein Ausflug ganz woanders hin. Also meine konkrete Frage, gibt es Untersuchungen daher, ob diese Mitglieder aus benachteiligten oder unterdrückten Gruppen kommen oder kommen die aus allen Bereichen und allen Sphären der Gesellschaft, aus der sie stammen?
Wenn ich das schon beantworten könnte, dann würde ich wahrscheinlich jede Woche hier sprechen dürfen. Leider kann ich das nicht, aber viele meiner Kollegen arbeiten an Studien genau darüber. Und wie es derzeit aussieht, ich habe bereits darauf hingewiesen, dass zum einen natürlich das militärische Rückgrat scheinbar lokalisch sunnitische Militärs sind, die nicht zwangsläufig dieser Ideologie anhängen müssen, das ist das eine. Das andere ist, man weiß auch ansonsten nicht, wer in dieser Gruppe inwiefern an diese Bewegung glaubt, aber letzten Endes, und das nochmal vorweg, dass niemand in dieser Bewegung daran glaubt, halte ich für absoluten Unsinn. Weil ansonsten hätten wir eine derartig große, machtvolle Bewegung nicht sehen können. Es kann sein, dass einzelne Akteure hierin vor allem eine Möglichkeit sehen, Macht für sich zu beanspruchen, Prestige, materielle Gewinne, aber trotz allem muss man etwas glauben, um eine solche Bewegung lostreten zu können. Und dann die Frage, wen zieht so etwas an? Wie gesagt, vor allem vorrangig junge Leute. Und dabei unterscheiden sich diejenigen, die aus Europa kommen, grundsätzlich von denen, die aus der arabischen Welt kommen. Die aus der arabischen Welt kommen, sind meistens weit besser gebildet, vor allem aus der Mittelschicht, die in den letzten 20, 30 Jahren durch die autoritären Regime keine Möglichkeit hatten, ein eigenes Leben anzufangen. Viele davon haben studiert. Es gibt inzwischen die These der Ingenieurs-Dschihadisten, weil es über 80% nachweislich der Dschihadisten in Ingenieursstudiengängen waren, nicht etwa in der islamischen Theologie. Hängt möglicherweise damit zusammen, dass vor allem in Syrien und Irak das Ingenieursstudium, also der Mohandes, ein sehr angesehener Beruf, die Eintrittskarte der unteren Mittelschicht und der oberen Unterschicht war in ein gutes, sicheres Leben. Und innerhalb dieser Regime, vor allem in Syrien, aber auch im Irak, diese Eintrittskarte nicht mehr funktionierte, weil es keine Arbeitsplätze gab für diese jungen Männer. Frauen haben dann das natürlich nicht studiert, die meisten zumindest nicht. Aber das war auch gleichzeitig die Voraussetzung dafür, eine Familie zu gründen, einen Haushalt zu gründen. Und denen bleibt dann oft nichts anderes übrig. Beziehungsweise denken sie, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt. Und sie entscheiden sich für die extremste Alternative. Gleichzeitig müssen wir allerdings auch sagen, haben wir sehr, sehr viele der früheren Kämpfernetzwerke, das sind die üblichen Foreign Fighters, wie sie auch heißen, wie man sie schon unter dem Franco-Regime in den 70er Jahren kannte. Viele sind ja damals auch aus Deutschland dorthin gegangen. Das ist eine ähnliche Bewegung wie derjenigen, die jetzt zum Beispiel auch die Kurden unterstützen, weil sie in einem Konflikt eben sehen, da kämpfe ich für die gerechte Sache. Das gibt's in dem Fall auch. Die sagen, ich kämpfe hier für eine gerechte Sache. Und was die Jugendlichen und jungen Menschen aus Europa betrifft, auch wieder nicht ganz so einfach, aber bislang sieht es vor allem so aus, dass das junge Menschen sind, die sehr wenig mit dem Islam zu tun hatten, aber gleichzeitig vor allem in irgendeiner Form und Weise familiär damit in Kontakt sind oder den Hintergrund haben und das als eine Art Identitätssuche betreiben. Beziehungsweise ist es auch bei vielen Jugendlichen, die dann konvertieren, also vor allem Konvertiten, bei denen ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass die sich radikalisieren, wobei das noch nicht heißt, dass sie in den bewaffneten Dschihad gehen. Aber auch hier finden wir vor allem Hintergründe und Profile von jungen Menschen, die eben in der Klasse Außenseiter sind, die besonders still sind. Es gibt auch immer die Ausnahme, aber meistens sind es diejenigen, die kaum soziale Kontakte haben und dann von jemandem angesprochen werden, Kontakte finden und dann in dieser Gruppe sich das erste Mal aufgehoben fühlen, meistens in ihrer Moscheegemeinde. Und dass das eben nicht eine normale Moscheegemeinde ist, sondern eine salafistische, die sich gleichzeitig auch dem bewaffneten Kampf verschrieben hat, da gibt es nämlich noch einen kleinen, aber feinen Unterschied, das merken diese Jugendlichen entweder gar nicht oder erst dann, wenn es viel zu spät ist, weil sie eben gar nicht wissen, wie eine normale Moscheegemeinde aussieht. Sie waren ja meistens vorher noch in keiner.
Ja, Sie haben ja sehr schön den Aufstieg des IS beschrieben und es scheint mir, als wäre bis 2015 quasi alles gut gelaufen für den IS, eine territoriale Expansion, immer mehr Macht, immer mehr Erfolg. Und seit dem letzten Jahr scheint es ja quasi so wieder so einen Niedergang zu geben und diesen Umschaltpunkt, den habe ich noch nicht ganz verstanden, liegt das eher daran, dass der IS intern selbst das zu verantworten hat, dass es nicht mehr so gut läuft und wenn ja, warum? Oder sind es tatsächlich die äußeren Kräfte, die da wirken, also die Angriffe von USA und Russland und der jordanischen Armee und so weiter?
Ich würde gerne sagen, dass ich denke, dass es bereits im Inneren die Probleme gab. Das war nämlich das, was ich vor 2 Jahren gesagt habe, dass über kurz oder lang das Ganze im Inneren scheitern wird, weil dieses System eben darauf angelegt ist, auf immerwährende Expansion. Aber letzten Endes war der Hauptgrund, warum Daesh jetzt dermaßen in die Knie geht. Der erste wirklich große Erfolg in Kobane im letzten Jahr 2015, also die Rückeroberung Kobanes, was vor allem ja der Koalition der Kurden vor Ort mit den Amerikanern zu verdanken ist. Und gleichzeitig, das müssen wir auch so sehen, dass sich auch Daesh innerhalb der Konflikte, vor allem in Syrien, selbst aufgerieben hat, weil ich hatte ja die revolutionäre Situation beschrieben, die war mit der Ausrufung des Kalifats nicht beendet. Und vor allem Syrien letzten Endes, der Bürgerkrieg hat Daesh mehr oder weniger auch das Genick gebrochen, denn es gibt alternative Kampfgruppen, die sich ja der ähnlichen Bewegung zugehörig fühlen, unter anderem eben der Gruppe von Jawlani, also inzwischen Fatah Hasham. Das heißt, wenn die besser bezahlen oder wenn die attraktivere Möglichkeiten bieten, dann wechselt man auch mal gerne die Gruppe als Kämpfer. Das wären sicherlich auch Gründe. Und letzten Endes kann man eben ab der Entscheidung, dem Sommer 2014, Daesh zu bombardieren, beziehungsweise vorab Waffen zu schicken, auch sehen, dass das letzten Endes dafür gesorgt hat, dass das Ganze militärisch nach und nach in die Knie geht. Wie ich es beschrieben hatte, ist auch das Wirtschaftssystem nicht gerade nachhaltig. Das heißt, wenn man nicht mehr entführen kann, wenn man keine Waffen und Drogen mehr verkaufen kann und wenn man seine Ölfelder verliert, dann geht das Geld aus. Und es gab zahlreiche, sehr gezielte Luftanschläge auf Gelddepots. Kann ich natürlich auch nur das sagen, was ich über offizielle oder inoffizielle Kanäle weiß. Ob das stimmt, das werden wir wahrscheinlich erst in 20, 30 Jahren rausfinden, wie das immer so ist, wenn dann die Historiker zu Werke gehen. Aber ich gehe davon aus, dass das alles eine Rolle spielt. Umgekehrt sage ich aber, hätte der Islamische Staat, und das haben ja viele gemeint, man soll ihn einfach in Ruhe lassen, er würde dann implodieren. Ich fürchte, er hätte sich relativ lange gehalten. Einfach aufgrund dieser Dynamik der Opposition, weil was Staatlichkeit betrifft, und das ist ja auch mein Forschungsprojekt, um das sich's dreht, hat diese Gruppe alles andere getan, als einen islamischen Staat aufzubauen. Letzten Endes war das von Anfang an eine Art Modell-Nationalstaat, der hier aufgebaut wurde, nur eben, dass die Nation ersetzt wird durch die Umma. Wir haben hier Verwaltungsstrukturen, die wurden einfach übernommen. Syrien und Irak waren zwei getrennte Verwaltungseinheiten. Und ich hoffe sehr, nächstes Jahr nach Erbil gehen zu können, um dann vor Ort auch in den Dörfern selber mit Verwaltungsangestellten und Polizisten sprechen zu können, inwiefern Daesh denn einfach wie nach den Kolonialmächten die postkolonialen Staaten einfach gesagt hat, gut, wir lassen die administrativen Strukturen so stehen und ja, wenn du mitmachen möchtest, kannst du das gerne, ansonsten töten wir dich eben. Das heißt, sie übernehmen die Strukturen und stülpen dem Ganzen ihr System, ihre Ideologie über, was wir ja auch in anderen Systemen kennen, die sich ähnlicher Mechanismen bedient haben. Wir brauchen nur an die Zeit nach dem Nationalsozialismus denken. Weder in West noch in Ost wurden alle diejenigen ersetzt, die innerhalb des Systems wirklich Verantwortung getragen hatten. Man konnte es nicht. Das waren Leute, die hier tatsächlich das Know-how hatten, um den Staat am Laufen zu halten. Und genauso macht Daesh das mit den Vorläuferstaaten vor Ort auch.
Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage.
Ja, danke für Ihren Vortrag. War sehr interessant. Ein Wort habe ich vermisst oder Anspielung. Türkei ist, glaube ich, in Ihrem Vortrag nicht vorgekommen. Wie verträgt sich das mit dem Ausdehnungsgedanken von Herrn Erdogan, das ehemalige Osmanische Reich sozusagen wieder aufleben zu lassen?
Also die Türkei wäre insgesamt mit der gesamten Kurdenfrage anzusprechen in dem Zusammenhang. Denn erstens ohne die militärischen Aktionen, die die Kurden dort organisiert haben, beziehungsweise die unterschiedlichen Splittergruppen, würde es zum einen anders aussehen. Aber sobald wir eben über die Kurden sprechen, müssen wir über die Türkei sprechen. Und ich denke, das größte Problem, das Erdogan jetzt im Augenblick eigentlich hat, ist, dass er vor einigen Jahren gesagt hat, ich lasse die Dschihadisten bei mir durchreisen letzten Endes. Es ist auch davon auszugehen, dass die Türkei über verschiedene Wege möglicherweise das sogar nicht absichtlich unterstützt, aber doch zumindest eben die Augen davor verschlossen hat. Und letzten Endes ist es eine genauso große Bedrohung für die Türkei wie für jeden anderen Nachbarstaat. Inwiefern es sich mit einer imperialen Idee der Türkei verträgt, da würde ich gar nicht so weit greifen wollen. Ich glaube nicht, dass Erdogan das Osmanische Reich wieder aufbauen will. Das ist eine ähnliche Funktionsweise wie in Russland, was das Nationalstaatsgefühl betrifft, und wird ähnlich verwendet wie auch in der Rhetorik Putins beispielsweise in seiner Innen- und Außenpolitik, die er hier verknüpft. Den Platz sozusagen wiederzugewinnen international, das Prestige für das Land wiederzugewinnen. Das hat auch ein Politiker hat jüngst jetzt deswegen einen großen Wahlkampf mit dieser Idee gewonnen, diesen Platz zurückzubekommen. Für Erdogan heißt es letzten Endes, dass er das, was schon sein Vorgänger angestrebt hatte, über die umliegenden Staaten hier Einfluss auszuüben, über die Turkstaaten, der ehemaligen Sowjetunion, mehr Einfluss ausüben zu können und sie mehr an die Türkei anzubinden. Gleichzeitig hat die Türkei auch viele ungelöste Konflikte direkt vor der Haustür. Und natürlich ist der größte Albtraum, dass sich hier ein kurdischer Staat etabliert, was letzten Endes auch die Türkei destabilisieren könnte und würde. Von daher würde ich sagen, hat Erdogan natürlich das größte Interesse, sich dort hier zu beteiligen. Allerdings sind es auch sehr viel Machtspielchen zu sagen, ich beteilige mich nur, wenn die Kurden sich nicht beteiligen, weil Erdogan auch klar ist, dass er das nicht kontrollieren kann, welche der vielen Splittergruppen der Kurden sich letzten Endes beteiligen oder nicht. Sein erstes Interesse ist auf jeden Fall auch, dass dieses Kalifat vor seiner Haustür nicht sich ausbreitet und schon gar nicht seine Grenzen weiter aushebelt. Bevor Sie jetzt alle nach Hause gehen, ich habe gehört, unsere Zeit ist um, würde ich an dieser Stelle noch eine ganz kurze Geschichte nämlich erzählen, denn das Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien ist durch den Islamischen Staat eigentlich dem türkischen Staat entzogen worden, von dem, was ich gehört habe. Es hat in den 2014 und 15, ich war regelmäßig in den Gerichtsverhandlungen der IS-Rückkehrer und habe auch jetzt zu einigen Kontakt. Für die war das der Reiseweg in den Islamischen Staat. Aber nicht etwa in dem Fall, weil die Türkei jetzt die Augen zugemacht hätte in dem Sinne, wir lassen euch durch, sondern sie haben dort Safe Houses errichten können, sie haben eigene Checkpoints eingerichtet und das türkische Militär hat es de facto gar nicht mehr unterbinden können, als es denn soweit war. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was diese Gruppe betrifft. In den letzten, vor allem bis vor anderthalb Jahren, bis vor zwei Jahren, hat man diese Gruppe massiv unterschätzt. Und ich glaube, das hat sie vor allem so stark gemacht. Vieles wäre sicherlich nicht so gekommen, wenn man von Anfang an das Ansinnen der Gruppe ernst genommen hätte. Ob nun Erdogan oder auch die Europäische Union oder auch das Bündnis der Operation Inherent Resolve, die jetzt versuchen, das Ganze wieder rückgängig zu machen.
Vielen Dank, Frau Dr. Bünner, für Ihren Vortrag.